Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Nervenstark, dem Neuroathletik-Trainings-Podcast im Kampfsport. Freunde der Sonne, ich sag's euch, das ist die Woche des Podcasts. Also es war so krass, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich bin von Mo Ali, einem Co-Founder einer App aus dem TriStar Gym in Kanada, zu einem Podcast eingeladen worden, wo wir über das Thema gehirnbasiertes Training gesprochen haben. Ganz kurz, was heißt ganz kurz eigentlich? Eine halbe Stunde ist jetzt eigentlich auch nicht ganz kurz. Man hätte das Ganze natürlich noch ausweiten können, aber es ging erstmal darum, so eine gewisse Wahrnehmung für das Thema zu schaffen. Und das TriStar Gym ist ja mit das renommierteste Gym, was man auf der ganzen Welt so kennt. Da trainieren einige Top-Athleten, die auch in der UFC unterwegs sind. Und ich habe mich richtig geschmeichelt gefühlt, als er mir geschrieben hat, dass er das Thema spannend findet, dass er sich gerne dazu mit mir austauschen möchte. Und in dem gleichen Atemzug ist mir auch unfassbar der Stift gegangen. Ich bin jetzt nicht die schlechteste Englischsprecherin, aber ich bin jetzt auch nicht die Native Speakerin. Und es gibt einige Mitglieder in der Kampfsportschule, wo ich auch trainiere, mit denen ich mich auf Englisch unterhalte. Das ist auch alles soweit ganz okay. Aber jetzt wurde das so fachlich halt auch. Und ich dachte mir nur so, boah, mach dich nicht zu einer German Potato. Also mach dich nicht lächerlich vor allen Dingen. Also ich habe meine Komfortzone an dem Tag wirklich enorm gesprengt. Und man merkt mir meine Nervosität in dem Podcast auch mega an. Und teilweise war in meinem Kopf eine gähnende Leere. Ich wusste, was ich sagen will. Ich wusste nur nicht, wie ich es sagen will. Aber es war zum einen eine riesengroße Ehre, in dem Podcast mit dabei gewesen zu sein und eingeladen worden zu sein. Es hat mich auch nochmal motiviert, an meiner Vision festzuhalten, die ich mit dem Thema habe. Wenn du das Video gesehen hast oder diesen Podcast-Ausschnitt, den gibt's auch auf YouTube. Es reicht, wenn du da meinen Namen eingibst und dann müsste das mit Apex Meditation kommen. Abgesehen davon bin ich auch immer ein Fan davon, dass man Dinge lernt und dass man Dinge auch nur machen kann oder nur gut machen kann, wenn man irgendwann mal den ersten Schritt in die Richtung gemacht hat. Also habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, mit deinem Englisch musst du jetzt klarkommen und jetzt gib alles. Und an der Stelle war es auch gar nicht so schlecht, aber das war so mein Moment, wo ich dachte, okay, wow, jetzt geht's los. Es geht in die richtige Richtung für mich persönlich und hat mich dann auch nochmal motiviert, in die Richtung, ja, einfach weiterzumachen, mein Englisch nochmal auf ein anderes, besseres Level zu bringen. Und deswegen habe ich jetzt parallel zu dem Nervenstark-Podcast auch einen englischen Podcast an den Start gebracht. Der wird für euch hier eher weniger interessant sein, weil ihr die German Potatoes seid. Und einen Tag später bin ich dann zu einem zweiten Podcast eingeladen worden. Da konnte ich aber hinfahren. Das ist bei einem, auch einem Mitglied von uns in der Kampfsportschule gewesen, bei dem guten Steven, der den Nordend-Podcast hat. Da werdet ihr Anfang der Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast jetzt hört, vielleicht sind die Shorts auch schon draußen, werdet ihr da auf jeden Fall auch nochmal, ja, ein bisschen was zum Thema Neuro hören. Was heißt ein bisschen? Das war schon so der Kernpunkt, aber wir haben auch viel über andere Dinge gesprochen. Also es war eher in so einem lockeren Setting. Aber ja, und jetzt darf ich mich auch noch um meine eigenen Podcasts kümmern. Also es ist mir immer eine Ehre, vor allen Dingen aus dem TriStar Gym, da eingeladen worden zu sein und natürlich auch von Steven eingeladen worden zu sein. Das will ich auf gar keinen Fall schmälern, jetzt den eigenen Podcast noch voranzubringen. Also es war, wie gesagt, die Woche des Podcasts und wir werden uns heute mit dem Thema Reizüberflutung im Kampf beschäftigen und wie du diese Reizüberflutung managen kannst, was es für Einflussfaktoren gibt und wie man diesen Tunnelblick, den man ja gerne hätte oder von dem viele Kampfsportler dann auch berichten. Ich war voll im Tunnel, hat man bestimmt schon mal gehört, wie das Gehirn diese Informationen dementsprechend bereitstellen kann, beziehungsweise wie das Gehirn in diesen Modus kommt. Ich wünsche dir bei der Folge wie immer ganz, ganz viel Spaß und wir starten rein. Let's go! So Kampfsituationen sind für uns und unser Gehirn natürlich eine enorme Stresssituation. Ich hatte das jetzt erst letztes Wochenende, wo ich mit meinem Mann auf den deutschen Jujutsu-Meisterschaften, ich glaube, das heißt Jujutsu, nicht Jiu-Jitsu, ich bringe das immer durcheinander, weil ich halt Team Brazilian Jiu-Jitsu bin. Und in Deutschland ist es halt ein Jujutsu-Verband, glaube ich. Wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage hier, dann steinigt mich nicht. Und auf jeden Fall waren wir letztes Wochenende in Erkelenz auf der deutschen Jiu-Jitsu-Meisterschaft. Und mein Mann ist ein sehr routinierter Wettkämpfer und kämpft auch wirklich auf sehr, sehr großen internationalen Turnieren. Also der Erfahrungsschatz, was Turniere angeht, ist auf jeden Fall da. Was dieses Mal aber komplett anders gewesen ist, oder was heißt komplett anders, aber ja doch anders beschreibt es eigentlich ganz gut, ist die mentale Voraussetzung für diesen Wettkampf. Weil ich habe es auch die vergangenen Tage, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, so gesagt, weil das Maximum das Minimum war. Ich kann an der Stelle noch nicht zu viel verraten. Es ging aber auch um einen gewissen Status innerhalb des Verbandes und um eine Art Sichtung auch. Und da wäre es natürlich schon wünschenswert gewesen, wenn Robin diese Meisterschaft gewinnt oder gewonnen hätte. Er hat sie gewonnen, ne? Es ist alles gut gegangen. Aber in dem Fall war Platz 1 das Minimum, was er erreichen musste, gleichzeitig aber auch das Maximum für diesen Tag, um seine Chancen und dementsprechend seine Bewerbung, sage ich jetzt einfach mal, abzuschicken und zu sagen, hey Leute, hier bin ich. Und man unterschätzt solche Faktoren teilweise enorm. Es muss nicht immer sein, dass jemand von dir verlangt, dass du einen ersten Platz machst oder dass du jetzt hier voll Gas abschneidest, sondern es geht auch oft darum, dass unser Gehirn während des Kampfes mit völlig anderen Dingen beschäftigt sein kann, ohne dass wir das natürlich bewusst wollen. Niemand von uns will sich auf der Matte, im Cage oder im Oktagon irgendwie damit beschäftigen, dass man jetzt, das ist ein voll banales Beispiel, aber dass man jetzt Liebeskummer hat, dass vielleicht ein Familienangehöriger gestorben ist. Das sind alles traurige Dinge, oder man seinen Job verloren hat oder man gerade Prüfungsstress hat, muss ja nicht immer jemand irgendwie sterben oder irgendwas Schlimmes passiert sein. Man kann auch gerade in Anführungszeichen einfach nur viel um die Ohren haben. Aber es sollte nicht so sein, dass sich diese Gedanken so festigen, dass sie dich in deinem Bewegungsablauf und in deiner ganzen Leistungsfähigkeit, die du dann natürlich auch maximal abrufen möchtest, einschränken. Und unser Gehirn bewertet ja in jeder Sekunde, ob das, was wir tun, sicher ist oder ob wir in einer möglichen Gefahrensituation sind. Das heißt, dein Gehirn verlässt sich nicht ausschließlich auf die Erfahrungen, die du gesammelt hast und nicht ausschließlich auf die Informationen, die wir durch unsere Sinnesorgane bekommen, sondern dein Gehirn trifft auch eine Prognose für die zukünftige Situation. Und ein Kampf ist kontrollierter Stress. Und trotzdem interpretiert dein Nervensystem viele Situationen vielleicht als Bedrohung, die es in dem Fall nicht als Bedrohung interpretieren sollte. Weil je höher dein Gehirn diese Situation als Gefahr empfindet, desto stärker schaltet das Gehirn weg von Leistungsfähigkeit hin zu einer Art Überlebensmodus. Und genau dann verändert sich unsere Wahrnehmung. Dann geht es nicht mehr darum, Leistung in Form von sportlicher Performance zu bringen, sondern dann geht es wirklich, und das hört sich immer so unfassbar krass an, finde ich, aber dann geht es ums Überleben. Dann geht es darum, dass das Sichtfeld beispielsweise kleiner wird, dass die Feinmotorik abnimmt und der Körper sich eher auf gröbere Bewegungsabläufe konzentriert, dass die Aufmerksamkeit vielleicht auf andere Dinge geschiftet wird, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, und dass es dir an der Stelle viel, viel schwerer fällt, komplexe Entscheidungen zu treffen. Und aus evolutionärer Sicht macht das natürlich alles total Sinn. Wenn früher ein Raubtier vor dir stand, musste dein Gehirn nicht die schöne Landschaft betrachten, es musste sich auf die unmittelbare Gefahr konzentrieren. Und das Problem ist, dass im Kampfsport dieser ich will es nicht negative Tunnelblick sagen, aber dieser Überlebensmodus einfach nicht hilfreich ist. Denn erfolgreiche Kämpfer müssen Informationen aus ihrer gesamten Umgebung verarbeiten. Du musst Distanz erkennen, du musst Bewegung antizipieren, du musst deinen Gegner auch auf eine gewisse Art und Weise lesen können, du musst deinen Coach hören. Und je stärker dieser Überlebensmodus wird, desto mehr Informationen gehen auf diesem Weg verloren, weil dein Gehirn in dem Fall sagt, ey, es ist gerade nichts wichtiger, als dass ich hier irgendwie rauskomme. Und es trifft die einen Kämpfer oft stärker als die anderen. Das ist wie mit allem im Leben so. Die eine Person kann das total gut verpacken, die andere Person eher nicht. Und hier wird es natürlich spannend zu schauen, was braucht das Gehirn denn, damit diese Reize oder diese Informationsflut oder dieser Kontext, nenn es an der Stelle, wie du möchtest, nicht als unsicher interpretiert wird. Das heißt beispielsweise, wenn das periphere Sehen eingeschränkt ist, wenn die Augen nicht vernünftig zusammenarbeiten, wenn dein Gleichgewichtssystem überlastet ist, auch durch Schläge auf das Ohr, ne, die Kopfbewegungen schlechter verarbeitet werden oder tatsächlich die Atmung, das Nervensystem zusätzlich in Alarmbereitschaft versetzt. Schlaf, Ernährung und Atmung sind deine Fundamente für alles das, was du tust, weil du natürlich auch genug Energie im Tank benötigst, um den Anforderungen gerecht zu werden, die da gerade auf dich zukommen. Und wenn diese Bereiche beispielsweise ja nicht optimal sind in dem Fall, reduziert dein Gehirn bewusst diesen Informationsfluss so. Frei nach dem Motto, hey, ich kann das gerade alles nicht verarbeiten, ich konzentriere mich nur auf das Zentrum quasi. Das spart zum einen Energie, das spart absolut Rechenleistung, also es muss auch nicht mehr so viel interpretiert werden, aber gleichzeitig kostet es dich natürlich auch Präzision, Explosivität und Überblick. Und woran kannst du diesen Überlebensmodus erkennen? Vielleicht kennst du einige Situationen aus dem Training. Du bemerkst Schläge auf einmal sehr spät, du läufst immer wieder in dieselbe Falle rein, du kannst den Worten von deinem Coach gar nicht mehr so richtig folgen und irgendwie verschwimmt das alles so ein bisschen. Du fixierst ständig nur den Kopf oder die Hände deines Gegners, also du suchst dir irgendwie so einen Fixpunkt, auf den du dich konzentrieren kannst. Und nach dem Kampf kannst du dich vielleicht auch an viele Situationen gar nicht mehr erinnern. Das sind so klassische Hinweise darauf, dass dein Nervensystem unter zu hoher Last gearbeitet hat. Und natürlich kann man an der Stelle sagen, ja, es hat aber alles gut funktioniert. Vielleicht hast du auch gewonnen, ne? Man ist ja im Kampfsport ja nie irgendwie brutal schlechter dargestellt, nur weil man heute nicht so einen guten Tag erwischt hat oder weil man merkt, dass die Angst oder die Nervosität oder welche Emotion es an der Stelle auch ist, einem heute da irgendwie im Weg steht. Da kann jede kleinste Situation natürlich entscheiden, aber es ist auch auf lange Sicht gesehen, wenn wir uns jetzt nicht nur damit beschäftigen, okay, was machst du jetzt gerade als Kampfsportler, sondern wie gesund willst du auch noch nach deiner Karriere sein? Natürlich wünschenswert, wenn diese Stresssituationen möglichst optimal auch von deinem Körper und von deinem Nervensystem verarbeitet und angenommen werden können. Und natürlich wird Stress niemals komplett verschwinden. Aber wie gesagt, du kannst dein Gehirn darauf vorbereiten, auch unter Druck mehr Informationen zu verarbeiten. Und wie können wir das an der Stelle beispielsweise machen? Durch peripheres Sehen. Viele Kämpfer starren ständig auf einen Punkt. Es geht immer nur darum, irgendwie das Gesicht des Trainers, die Pratzen oder was auch immer zu fokussieren. Und du solltest an der Stelle bewusst dein peripheres Sichtfeld mit in dein Training einbeziehen. Das kannst du sportspezifisch machen, wenn du jetzt gerade eh schon auf der Matte bist oder im Ring oder im Cage, je nachdem, aus welcher Sparte des Kampfsports du kommst. Und dann fixierst du einen Punkt vor dir und versuchst gleichzeitig wahrzunehmen, was rechts und links passiert. Und je größer dein nutzbares Sichtfeld ist, desto mehr Informationen stehen deinem Gehirn am Ende des Tages auch zur Verfügung. Was nicht bedeutet, dass die Quantität an Informationen auch immer die Qualität ist. Aber ich denke, wir sind uns an der Stelle einig, dass ein gutes peripheres Sichtfeld auch im Kampf entscheidend sein kann, um frühzeitig zu erkennen, da kommt jetzt ein Kick, da kommt jetzt ein Schlag oder dahin bewegt sich mein Gegner jetzt rein. Und dementsprechend wäre aus meiner Perspektive periphere Sehen auf jeden Fall eines der Golden Nuggets für den Bereich. Dann aber auch Punkt 2, generell die Augenbeweglichkeit zu verbessern. Kannst du deine Augen flüssig nach rechts, nach links, nach oben oder nach unten bewegen oder springt dein Blick ständig? Saubere Augenbewegungen reduzieren den Verarbeitungsaufwand deines Gehirns und sparen dementsprechend auch Energie. Und je effektiver deine Augen arbeiten, desto weniger Stress entsteht auch in deinem Gehirn, sowohl bei dem Inputprozess als auch bei der Interpretation dieser Information. Und am Ende des Tages soll natürlich dann auch ein besseres und effizienteres Ergebnis dabei rumkommen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall auf das Gleichgewichtssystem fokussieren und das Gleichgewichtssystem stabilisieren. Das vestibuläre System, also vestibulär ist das Gleichgewichtssystem, liefert permanent Informationen über deine Position im Raum. Und ist dieses System instabil, steigt häufig auch die empfundene Bedrohung. Ein stabiles Gleichgewicht bedeutet auch sehr, sehr häufig, ich will das nicht über alle drüber stülpen, aber sehr häufig auch ein ruhigeres Nervensystem. Und dein Gleichgewichtssystem arbeitet eng mit deinen Augen zusammen. Es ist nicht so, dass ein Bereich jetzt hier der King of Germany ist, sondern oder von der ganzen Welt ist nicht ein Bereich, der irgendwie alles steuert. Es ist am Ende des Tages alles zusammen. Du brauchst eine Struktur, ein Konzept, das kann man jetzt nennen, wie man möchte, das ineinander gut funktioniert und wo die Zahnräder gut ineinander greifen und dementsprechend auch dafür sorgen, dass du unter Druck und in den Situationen, in denen Leistung abgerufen werden muss, das dementsprechend auch machen kannst. Dann kannst du natürlich auch deine Atmung gezielt nutzen. Ich weiß, es gibt tausende von Atemtechniken da draußen und ich kann dir an der Stelle jetzt nicht sagen, mach auf jeden Fall diese Atmung oder mach auf jeden Fall dies, das, jenes. Ich kenne deine Voraussetzungen nicht. Ich weiß nicht, hast du vielleicht sogar Probleme mit der Atmung, aber es gibt oft Kämpfer, die in der Flexibilität ihrer Atmung eingeschränkt sind. Das heißt, sie atmen mehr in den Brustraum rein, Bauchatmung ist nicht vorhanden, das arrhythmische Atemmuster, also die Gleichmäßigkeit der Atmung ist eher auf der einen Seite vielleicht besser als auf der anderen Seite, was teilweise auch damit zu tun haben kann, dass du in dem Bereich schon mal verletzt worden bist, Rippenbrüche, Prellungen und so weiter. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, wie man an der Stelle dann in der Vergangenheit schon mal ein bisschen Last mit sich rumtragen musste. Und wie gesagt, die eine Atemtechnik, die ich dir jetzt hier irgendwie zeigen kann, um, ne, in diesen Tunnelblick beziehungsweise in diesen Focus-Flow reinzukommen, die gibt es an der Stelle nicht. Aber du solltest dich schon damit beschäftigen, dass du vielleicht auch deine CO2-Toleranz verbesserst, dass du mal schaust, wie ist eine Trainingseinheit, wenn ich nur durch die Nase atme. Da gibt es ja auch teilweise diese Mouth-Tapes, wo du dir den Mund zuklebst und bewusst nur durch die Nase atmest, was für einige meiner Kampfsportler schon ein krasser Gamechanger war. Aber versuche hier nicht die All-Fix-One-Lösung zu finden, sondern schau mal, hey, was gibt es da für Möglichkeiten und wie kann ich das dementsprechend auch für mich einsetzen? Und das Entscheidende an der Stelle ist, dass wir natürlich mit diesen gehirnbasierten Interventionen nicht versuchen oder nicht suggerieren wollen, hey, das macht den Kampf einfacher an sich, sondern der gehirnbasierte Ansatz soll dir dabei helfen, dich selber leistungsfähiger zu machen. Im Umkehrschluss, ja, könnte man sagen, dann fühle ich mich im Flow natürlich leichter im Kampf, aber es geht darum, dass du dich vor allen Dingen auf dich selber fokussierst. Und je sicherer dein Gehirn Informationen verarbeitet, desto weniger muss es auf Schutzmechanismen, da war ja doch noch der Knoten in der Zunge. Ich dachte, heute bleibt er mir erspart. Aber ihr müsst Rücksicht auf mich nehmen, nach dem, was ich alles die letzten Tage geblabbelt habe, obwohl das passiert mir auch, wenn ich nicht viel geblabbelt habe, ne? Vergiss, was ich die letzten 15 Sekunden gesagt habe. Je sicherer dein Gehirn Informationen, wie gesagt, verarbeiten kann, desto weniger Schutz muss es aufbringen und du kannst mehr in den Fokus und mehr in den Flow kommen. Und das ist auch der Punkt, wo bei vielen Spitzenkämpfern oft Leute sagen, hey, der sieht so völlig ruhig aus, so als wäre der gar nicht aufgeregt, als würde ihn das alles gar nicht jucken. Das juckt den schon. Also die können trotzdem Stress wahrnehmen, aber sie können den Stress besser verarbeiten und genau das macht am Ende häufig den Unterschied aus. Und was ich dir vor allen Dingen so als Coach-Talk am Ende noch mitgeben möchte, ist, dass du dich nicht stresst, so schnell wie möglich in diesen Flow-Zustand zu kommen. Es geht ja auch darum, dass du in der Lage bist, dir selber zu vertrauen, selber zu wissen und zu fühlen, egal in welche Situation ich komme, ich werde alles dafür geben, in dieser Situation eine passende Lösung zu finden, eine passende Submission, eine passende Defense. Also es ist am Ende eine teilweise Grauzone, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen, auch am Kampftag selber noch. Da gibt es so viele X-Faktoren. Aber je besser die Verbindung von deinem Gehirn zu deinem Körper generell, wie gut du mit dir selber bist, um das mal so richtig platt zu sagen, je besser du mit dir selber auskommst, je besser du dich selber wahrnimmst und je besser du dir selber vertraust, desto erfolgreicher wirst du auch in dem, was du tust. Weil am Ende des Tages stehst du da alleine auf der Matte oder im Cage und musst jetzt auf einmal voll abliefern. Und dann ein Nervensystem zu haben, was dir das Gefühl gibt, hey, du kannst mir vertrauen, wir kriegen das hin und wir werden jetzt alles geben, ist, denke ich, für einen Kampfsportler einer der entscheidendsten und vor allen Dingen auch schönsten Momente. In diesem Sinne mache ich heute für die Folge einen Cut. Wir hören uns noch einmal in der nächsten Woche und dann kommt die Sommerpause. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Woche, einen wunderbaren Tag, bleib nervenstark und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Mach's gut.